Episode 168 von Win Today, Hockey O'Clock. Lena Dauböck, Stürmerin, EC Graz Huskies, Villach Ladyhawks und ÖEHV Nationalteam.
Wir sind alle berufstätig, studieren oder gehen in die Schule. Bei uns verdient eigentlich niemand, bis auf die Imports, ein Geld damit, dass wir eigentlich fast jeden Tag in der Eishalle stehen und den Großteil unserer Freizeit dem Sport widmen. Natürlich tun wir das alle von Herzen gern und sonst würden wir es ja nicht machen. Nur da ist halt, ja, das Ungleichgewicht noch immer da.
Win Today Hockey. Oh Gott.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig eng. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mit Lippen drehen statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Leistung, an deine Leistung.
Es war absolut überfällig, dieser Person endlich eine eigene Folge zu widmen. 168 Folgen ist Win Today Hockey O'Clock mittlerweile alt. Es ist ihr erster Auftritt. Sie ist eines der Aushängeschilder des österreichischen Nationalteams. Sie ist ein Aushängeschild für gleich zwei Clubs in Österreichs und internationalem Eishockey. Es ist eine Stürmerin, die tatsächlich auf die auch nationale, internationale Eishockey-Bühne gestürmt ist. No pun intended. Freue mich außerordentlich, dass sie heute bei Win Today Hockey O'Clock gastiert. Es ist Lena Dauböck. Und Lena, freue mich sehr, dass du dich gerade in der Win Today Hockey O'Clock-Leitung befindest.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Lena, es gibt viele Anlässe und es hätte auch in der Vergangenheit viele Anlässe gegeben, dich hierher einzuladen. Aber der aktuellste sind natürlich oder ist natürlich die Endrunde sind die Playoffs in der European Women's Hockey League, der EWHL. Am vergangenen Wochenende hast du mit den EC Graz Huskies im Halbfinale gespielt. Es hat nach einem 2-3 aus eurer Sicht im Hinspiel eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation gegeben. Es gab dann im Rückspiel gegen den amtierenden Champion Budapest auch ziemliche Abfuhr. Und letztlich wird euch in Anführungszeichen nur das Bronze Medal Game dann bleiben, was insofern ein Erfolg ist, dass ihr ohnehin der letzte österreichische Teilnehmer an dieser Meisterschaft dann auch wart. Aber wie tief sitzt jetzt ein paar Tage nach der Halbfinalniederlage noch der Stachel?
Ja, also ich muss sagen, wir sind in das Spiel mit eigentlich wenig Erwartung reingegangen. Wir haben unter der Saison zweimal 6-0 und 6-1, glaube ich, gegen KMH Budapest verloren. Trotzdem wollte man natürlich ins Finale einziehen, das steht außer Frage. Und es hat beim Hinspiel auch sehr gut ausgeschaut, nur beim Rückspiel, ich glaube, es war einfach nicht unser Tag und die lange Busfahrt ist uns einfach in die Beine gesessen. Wir haben den Start komplett verschlafen und klar, sind wir sehr traurig, aber wir hoffen, dass wir gegen MHC Budapest dann im Spiel um Platz 3 uns die Bronzene holen können.
Du hast eines der nächsten Highlights, die auf den EC Graz Huskies oder die EC Graz Huskies zukommen, schon angesprochen. Das ist schon am kommenden Wochenende der Fall, aber lass uns vielleicht auch auf dieses 6-0 ein klein wenig eingehen. Und muss da ein klein wenig ausholen, wenn ich ein Eishockeyspiel kommentieren darf und jemand vielleicht shorthanded für Furore sorgt, dann führe ich hin und wieder einen meiner Lieblingsrekorde in der NHL an. Der wird von Theo Fleury gehalten, der hat es geschafft, shorthanded in einem Spiel einen Hattrick zu erzielen. Und da blicke ich am vergangenen Sonntag auf die Stats eurer Playoff-Partie und sehe eben, dass von KMH Budapest eine Spielerin im ersten Drittel binnen weniger als 10 Minuten 3 Tore erzielt hat. Alle shorthanded. Und jetzt bin ich gelernter Zweifler, was die Richtigkeit auch von Stats anbelangt, aber du dann tatsächlich auch als Augenzeuge. Dann kommt dann auch später noch dazu, warum das so wichtig ist. Wie war es mit ansehen zu müssen, dass euch dreimal im ersten Drittel ein und dieselbe Spielerin shorthanded die Bude macht.
Ja, was soll ich dazu sagen? Eigentlich ist es traurig, weil das darf einfach nicht passieren. Man darf generell kein shorthanded Tor kriegen und schon gar nicht in so einer wichtigen Partie. Aber wie gesagt, wir haben einfach den Anfang verschlafen und sie hat den Moment genutzt, dreimal sogar. Und ja, keine Worte dafür.
Jetzt steht diese Niederlage am Ende und ich glaube, auf das Hinspiel, die 3-2-Niederlage oder 2-3-Niederlage aus eurer Sicht, darf man trotzdem extrem stolz sein. Wir reden immer noch vom Serien-Champion mittlerweile in der EWHL. Wie war so die Stimmung danach im Locker-Room und vielleicht auch auf der Busfahrt nach Hause? War das tiefe Enttäuschung oder hat man da schon irgendwie auch Positives versucht zu extrahieren? Eben, letzte österreichische Mannschaft, die noch im Bewerb ist. Eine Mannschaft, die sich im Hinspiel extrem teuer verkauft hat. Im Rückspiel ist es dann halt, keine Ahnung, hat sich lawinenartig entwickelt. Wie war so die Gemütslage im Team und vielleicht auch bei dir im Nachgang zum Halbfinale?
Es war eigentlich eine totale Enttäuschung. Also jeder war enttäuscht, jeder war traurig. Es hat so kleine Streitereien gegeben. Und ja, die Busfahrt war durch und durch ruhig. Es hat fast niemand miteinander geredet. Und ich glaube, dass das nach so einem Spiel aber auch normal ist, weil ich denke, jeder auf sich selbst angefressen ist und da jeder auf den anderen nicht gut zu sprechen ist, weil man einfach als Team nicht harmoniert hat in so einem wichtigen Spiel. Und das darf eigentlich nicht passieren.
Sind noch offene Worte, kritische Worte? Wie versuchst du vielleicht auch wieder, dass es da möglicherweise zu Bruch gegangen ist, gerade die nächsten Tage auch wieder zu kitten? Immerhin Short Turnaround. Kommende Woche geht's dann schon, oder kommendes Wochenende geht's dann schon in den Bronze Medal Games gegen den anderen Budapester Club um Edelmetall.
Ja, ich glaube, wir sind alle alt genug, um zu wissen, dass wenn das Spiel vorbei ist, ist das Spiel vorbei. Man kann kurz darauf noch enttäuscht sein, wütend sein, aber wie du gesagt hast, nächste Woche geht's weiter und nächste Woche müssen wir gewinnen, um Bronze zu kriegen. Und ich glaube, wir werden die Woche jetzt stark trainieren, gut trainieren, schauen, dass es wieder harmoniert. Und ja, dann sind wir zuversichtlich für nächstes Wochenende.
Nehmen wir uns aber trotzdem mal ein klein wenig mit über die gesamte bisherige EWHL-Saison gesehen. Die Graz Huskies, eine der sehr positiven Überraschungen, habe selber im vergangenen Jänner einmal das Vergnügen gehabt, mir die Huskies anzusehen. Das war in St. Pölten gegen die SKN Sabres und da sind mir dann gleich auch ein paar Spielerinnen ins Auge gestochen, über die wir dann sprechen werden. Aber ohne jetzt dieses Negativerlebnis vom vergangenen Wochenende, wie bilanzierst du, wie bilanzieren die Graz Huskies über das mit dem, was sich im Grunddurchgang der EWHL und auch in der ersten Playoff-Runde ereignet hat?
Ja, also wir sind ja ein neu gegründetes Team. Das Team gibt es erst seit heuer. Wir sind eigentlich von überall zusammengewürfelt und es haben noch nicht viele davor miteinander zusammengespielt. Und ich finde, für das sind wir unglaublich stark zusammengewachsen über die Saison. Der Anfang war natürlich schwer, weil es harmoniert nicht gleich vom ersten Spiel an. Und ich würde aber sagen, dass wir über die Saison wirklich gut zusammengewachsen sind und auch sehr gute Ergebnisse gegen sehr starke Gegner gespielt haben, was ich jetzt auch beim Spiel ums Halbfinale gezeigt hat, wo wir gegen Polen gespielt haben. Polen ist eine sehr starke Mannschaft. Sie spielen fast ausschließlich mit dem Nationalteam. Und wir sind in das Spiel zum Beispiel als Underdog reingegangen und haben das Spiel 6-4 für uns entscheiden können. Und ja, ich finde, das zeigt, wie stark eigentlich der Charakter von der Mannschaft ist und wie gut wir miteinander harmonieren.
Gab es so einen Punkt, wo du bei dieser, wie du gesagt hast, zusammengewürfelten Mannschaft auch das Gefühl hattest, hoppla, da ist was am Entstehen? Und gerade wenn man sich auch die Graz Huskies ansieht, das ist eine Mannschaft, und darfst mich da gerne korrigieren, die in der Beobachterperspektive von außen so wirkt, als ob es eine perfekte Mischung aus jungen, hungrigen Spielerinnen und arrivierten Veteraninnen auch ist. Aber welcher Punkt oder gab es den Punkt, wo du das Gefühl hattest, hier könnte was entstehen?
Ja, definitiv. Also man sieht ja vor der Saison den Kader, wie er sein wird für die Saison. Und allein wenn man unsere Imports anschaut, den Namen kennt man halt eigentlich ziemlich alle. Und das war dann schon so eine große Ehre, auch in der Mannschaft spielen zu dürfen. Und ich würde sagen, dass es so gut harmoniert einfach, weil speziell unsere Imports eher die älteren Spieler sind und halt auch die jüngeren Spieler sozusagen leaden und uns führen und sagen, wie es funktioniert und wie es geht. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, speziell für eine neu gegründete Mannschaft, dass man so Führungspersonen auch in der Mannschaft hat.
Inwieweit würdest du sagen, dass du mit deinen 20 Jahren auch schon versuchst, irgendwie Führungsarbeit zu leisten, oder bist du noch am Punkt der Karriere, wo du da erstmal abschaust, wie die Veteraninnen die Sachlagen auch handeln und so schwammartig versuchst, so viel wie möglich aufzusagen? Wo würdest du dich da gerade verorten?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Es ist so, dass wir sehr junge Spielerinnen haben und ich sehe mich da oft so als Bindeglied zwischen den jungen Spielern und den erwachsenen Spielern. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Rolle, dass das alles funktioniert. Und klar, ich versuche, so viel wie möglich von den erfahrenen Spielern aufzusaugen und mitzukriegen, dass ich mich auch weiterentwickle. Aber ich versuche halt auch schon, die jüngeren Spieler zu führen und ihnen zu sagen, wo es hingehen könnte und wie es dorthin gehen könnte.
Das wird auch insofern spannend sein, als dass diese Erfahrungen sicher extrem wertvoll sein werden, dann im April beim ganz großen Saisonhighlight im heimischen Frauen-Eishockey, der Heimweltmeisterschaft von 21. April bis 27. April in Klagenfurt, wo dann vielleicht, und will es in keinem Fall jinxen, aber vielleicht dann doch dieser so lange angestrebte und vielleicht auch ein klein wenig überfällige Aufstieg dann in die Topgruppe folgen könnte, vielleicht eben auf heimischem Boden. Darüber werden wir uns am Ende unserer Unterhaltung dann auch ein klein wenig damit auseinandersetzen. Aber möchte mit dir über zwei Frauen sprechen, die mir bei eben erwähnten Spiel im Jänner in St. Pölten ins Auge gestochen sind bei den Graz Huskies. Und das ist jetzt natürlich eine isolierte Momentaufnahme und vielleicht sind sie dann gar nicht so toll, wie sie dort waren oder so dominant und dergleichen, aber finde es immer spannend, wenn man quasi mal mit diesem fresh set of eyes an ein Eishockeyspiel rangeht und das auf sich zukommen lässt. Und eine Person hat dort gewirbelt wie keine andere, das war Saga Confidenti. Bei der Art und Weise ihres Spiels hat man dann irgendwie schon meinen können, der Name ist Programm, ist auch in der EWHL die Topscorerin der Graz Huskies. Als du sie gesehen hast, oder als jemand, der permanent dann auch im Training mit ihr gemeinsam ist, was ist das für eine Spielerin? Wie würdest du die beschreiben?
Die Sarah ist einfach eine unglaubliche Spielerin. Man kann so viel von ihr abschauen. Ihre Skills auf die Hände sind einfach so gut. Es schaut bei ihr einfach alles unglaublich leicht aus. Und von ihren Eislarven müssen wir sowieso nicht reden. Es schaut einfach schön aus, es schaut leicht aus, es schaut schnell aus. Und ja, abgesehen davon ist sie abseits vom Eis ein unglaublich netter Mensch. Und ja, es ist eine große Ehre, mit ihr zusammen zu spielen. Und ich bin sehr froh darüber, dass sie in unserer Mannschaft ist.
Auch jemand, der im besten Eishockey-Alter ist, mit 26 Jahren, gebürtige Slowenin. Und sollte sich jemand da draußen vielleicht noch zum einen oder anderen Husky-Spiel dieses Jahr verlieren, und ja, es wird noch ein paar geben und über die werden wir dann auch sprechen, unbedingt mal auf Saga Confidenti blicken. Ich glaube, es ist die Nummer 9, wenn ich jetzt nicht, die Nummer 26. Mega ihr zuzusehen und auch dem zu frönen, was sie da alles aufs Eis zaubert. Und die zweite Person, die mir klein wenig ins Auge gestochen ist, war Carla Kronberger, weil sie gegen die Sabres einfach wahnsinnig viele Breakaways gehalten hat, immer am Posten war und muss auch wieder ausholen, im österreichischen Männer-Eishockey ist es so, dass die Goalie-Position seit vielen Jahren und gerade erst auch mit dem kürzlichen Rücktritt von Bernhard Starkbaum eines der Problemkinder im Eishockey ist und gerade mit den Lugin-Schwestern und offenbar auch mit Carla Kronberger Österreich damit sehr viel Talent auch gesegnet. Kann mich noch gut erinnern, wie dann noch irgendwie dem dritten, vierten Highlight Reel Save Terry Hornig geschrieben habe, so, kennst du Carla Kronberger? Und sie, ja, klar, das könnte die nächste ganz große Torhüterin sein. Wie ist es, tagtäglich auch gegen so jemanden im Training agieren zu müssen?
Ja, es ist sehr wichtig, dass man auch im Training sehr gute Goalies hat und da ist die Carla definitiv eine davon. Es ist immer schwer, gegen sie Tore zu schießen und sie ist auch wichtig für die Spiele. Es ist wichtig, dass man hinten im Tor jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, weil nur so kann man sicher nach vorne gehen und ja, da können wir sehr stolz und froh sein, dass man die Carla im Tor hat. Und ich meine, sie ist auch noch sehr jung, sie wird noch so viel lernen und ja, sie ist definitiv auf einem guten Weg.
Und die Feinspitze unter den Hörerinnen und Hörern, die merken es vielleicht schon, das ist natürlich ein klein wenig Name-Dropping, aber möchte auf diesem Weg natürlich auch versuchen, nicht jetzt Household-Names zu kreieren, aber zumindest mal zwei, drei Namen mitzugeben, dass man auf dich während dem Spiel achten muss. Ich glaube, das erschließt sich ohnehin. Und es gäbe natürlich noch so viele andere, gerade auch bei den Huskies, die Erwähnung finden müssten, ob das jetzt Tamara oder Simona Grascher sind, ob das Zoe Barbier ist, die dann so ganz nebenbei, obwohl sie jetzt Teamkollegin ist, dann aller Voraussicht nach im April eine deiner Gegnerinnen sein wird. Es tut sich wahnsinnig viel im hiesigen Frauen-Eishockey. Und da war es mir auch ein Anliegen, mal ein klein wenig tiefer zu graben, weil nicht alles eitel Wonne ist, das ist klar, weil wir nicht nur im tagtäglichen Leben, sondern eben auch im Eishockey weit weg davon sind, dass es Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern gibt oder Gleichberechtigung oder dergleichen. Und deswegen habe ich mal den Obmann der EC Graz Huskies gebeten, Axel Schachtenhofer, so eine kleine Bestandsaufnahme abzugeben. Was denn einerseits dazu geführt hat, dass es den EC Graz Huskies überhaupt gibt und was vielleicht auch so Problemfelder sind, die in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auch beackert gehören. Und da würde ich ganz gerne mal mit dir reinhören, um dann danach mit dir darüber zu plaudern.
Grundlegende Idee war es, dass man Damen-Eishockey in Graz so etwas Langfristiges auf die Beine stellen und alle drei österreichischen Ligen bespielen. Ja. Wir reden da jetzt über 50 Spiele, also über 50 Spiele pro Saison, 25 Heimspiele davon und damit sind wir fast täglich in der Eishalle. Ich habe das Projekt im August 23 übernommen und im September dann Peter Mocher kennengelernt und das war eine Schicksalsbegegnung von zwei geradlinigen Workaholics, möchte ich sagen. Und der unglaubliche Leistungswille unserer Trainer und aller Damen, das macht sicher unseren Erfolg derzeit aus. Leider wird dieser Einsatz und Leistungswille gerade von den existierenden Strukturen, ja, da nehme ich den Verband jetzt nicht aus und da wird einfach zu wenig Beachtung geschenkt und konkret zum Beispiel vom Grazer Hallenmanagement werden wir eher als Störfaktor behandelt. Wir sind ja derzeit das einzige im Playoff verbleibende österreichische Team in der europäischen Women Hockey League. Und nächste Woche spielen wir sehr wahrscheinlich im Finale der österreichischen Staatsmeisterschaft, gell? Und haben in der Halle nur Mitspiele. Jetzt müssen wir uns die Kabine jedes Mal nach dem Training räumen und Männermannschaften im Vergleich, die halt langfristige Verträge haben, Drittligisten, wohlgemerkt, ja, die können halt ihre Kabine 24 Stunden durchgehend nutzen. Ne? Hart gesagt, die besten Spieler in Österreichs haben keine Möglichkeit für vereinsübliche Privatsphären. Ne? Was den Frauen-Eishockey-Sport betrifft, ja, da könnte die Politik ich denke, ihren Einfluss auf die Leitmedien, besonders da auf die ja, größeren Medien, die können zurück nutzen und die Agenda doch ein bisschen mehr in Richtung Profisportlerinnen lenken, weil die rackern sich genauso ab wie die Herren. Da gibt es keinen Unterschied. Also von Investor im Gegenteil, die machen sogar mehr, meistens müssen sie berufstätig auch noch sein wie unsere Frauen und was studieren. Ein Profisportler kann sich meist da voll und ganz dem widmen. Wir haben zum Beispiel aktuelle Anfragen an den ORF Plus gestellt für Übertragung vom Finale der österreichischen Staatsmeisterschaft nächste Woche am 22.03. und hoffen natürlich auf eine positive Antwort. Wohlgemerkt, wir haben die Anfrage gestellt und ja, wir hoffen natürlich, wir stellen das Videomaterial zur Verfügung, dass diese Anfrage positiv beantwortet wird. Da Peter und ich, wir nehmen uns der EK-Plattform im Mund und sprechen auch die offenen Punkte an, auch die wehtun, wenn wir überzeugt sind, dass da noch viel zu sehr weggeschaut wird. Ich wünsche mir, und ja, als Mann klingt das vielleicht ein bisschen blöd, aber dass sie besonders die einflussreichen Frauen und von der Wirtschaft und Politik sie da wirklich nur mehr solidarisch mit ihren Geschlechtsgenossinnen zusammentun und das Thema Frauensport zum Erfolgsmodell in Österreich wird. In diesem Sinn, da gibt es noch viel zum Tun und wir werden uns die nächste Saison anschauen und hart daran arbeiten.
Ich glaube, da kann man Axel Schachenhofer in sehr vielen Bereichen uneingeschränkt zustimmen, wo ich ihm vielleicht ein klein wenig entgegnen muss, ist, also die Geschlechtsgenossinnen in Politik und Wirtschaft, die in die Verantwortung genommen hat. Ich glaube, den Kreis darf man auch ruhig auf das andere Geschlecht erweitern. Und es gibt langsam aber sicher zarte Anzeichen dafür, dass sich auch mehr Männer völlig zu Recht für den Frauen-Eishockey-Sport einsetzen. Eben auch Macher wie Peter Mocher, wie Axel Schachenhofer in Graz gibt es auch bei vielen anderen Vereinen. Auch medial tut sich langsam aber sicher was. Und er hat jetzt ganz viele verschiedene Problemfelder aufgezählt, auch angerissen. Wenn du oder nachdem du das jetzt so gehört hast, wo drückt aus deiner Spielerinnen-Sicht der Schuh am heftigsten?
Ja, also ich würde mal in den meisten Punkten definitiv recht geben. Es ist halt einfach so, dass Frauen speziell im Eishockey meiner Meinung nach noch nicht wirklich so akzeptiert werden, wie sie werden sollten. Wir sind alle berufstätig, studieren oder gehen in die Schule. Bei uns verdient eigentlich niemand, bis auf die Imports, ein Geld damit, dass wir eigentlich fast jeden Tag in der Eishalle stehen und den Großteil unserer Freizeit den Sport widmen. Natürlich tun wir das alle von Herzen gern und sonst würden wir es ja nicht machen. Nur da ist halt, ja, das Ungleichgewicht noch immer da. Und es ist auch so, wie er gesagt hat, dass wir oft als Störfaktor angesehen werden. Das stimmt. Das merkt man oft, wenn wir sehr spät von Heimspielen heimkommen. Die Eishalle ist zugesperrt, wir haben keine Chance, unsere Taschen in die Halle zu bringen, irgendwo aufzuhängen, dass sie trocknen fürs Spiel am nächsten Tag. Wir nehmen die Sachen meistens mit heim dann. Und das sind halt alles Sachen, was für Männer beziehungsweise für Männervereine, Männermannschaften selbstverständlich ist, was es für uns überhaupt nicht ist. Und das ist schon ein bisschen, ja, schade, würde ich sagen, weil wir tun gleich viel wie sie und kriegen halt viel weniger davon zurück. Ja.
Wie sehr nagt das auch an einem oder nagt das auch an dir? Axel Schachenhofer hat es angesprochen, dass Drittligisten permanente Kabinen haben und ihr jedes Mal euer Zeug ein- und ausräumen müsst. Ich meine, das sind Dinge, wo man denkt, Premium-Sport sollte eigentlich vorgehen. Sport auf höherem Niveau schlägt dann quasi als Ober den Unter. Wie geht's dir da damit?
Ich muss sagen, die EWHL-Mannschaft von Graz hat Spinte in der Halle, in denen wir unsere Sachen aufhängen können. Nur die anderen zwei Mannschaften, also die Debel und die Debel 2, müssen ihre Sachen immer mitnehmen. Was halt dann auch wieder irgendwo unfair ist, weil wieso darf ein Teil von dem Verein die Sachen da lassen und der andere muss sie mit heimnehmen? Es ist halt einfach ja zu wenig Platz eigentlich für uns Frauen in der Eishalle, wenn man das so sagen darf.
Da sind wir auch schon wieder bei einem Infrastrukturproblem angelangt und dann in weiterer Folge auch bei einem Finanzproblem. Das sind leider auch Dinge, die das Eishockey ganz generell seit eigentlich immer begleiten. Deswegen möchte ich auch ein klein wenig versuchen, auch dem Bildungsauftrag dieses Podcasts ein klein wenig nachzukommen und vielleicht auch Nachvollziehbarkeiten zu schaffen. Erst einmal, was auch die diversen Ligabetriebe anbelangt. Eingangs habe ich dich als Aushängeschild von gleich zwei Organisationen auch bezeichnet. Du spielst in der EWHL, du spielst in der DEBL, du spielst in der IWHL. Das ist ein ziemliches Ligenwirrwarr, ehrlicherweise, aber es gibt, glaube ich, niemand Besseren, der dann klein wenig Licht ins Dunkel bringen kann, welche Bewerbe für österreichische Mannschaften da sind, bei welchen Bewerben österreichische Mannschaften auch teilnehmen. Wenn du da mal ganz kurz und knapp erklären könntest, was ist?
Also die EWHL ist die European Women's Hockey League und mit der EWHL-Mannschaft nehmen wir auch bei der österreichischen Staatsmeisterschaften teil. Die ist meistens dann am Ende von der Saison und es ist so, dass die vier besten Teams aus der EWHL-Tabelle dann schlussendlich am Ende dann ein Halbfinale und ein Finale spielen. Und somit stellt sich dann der österreichische Staatsmeister heraus. Und die DEBL ist die Damen-Eishockey-Bundesliga. Da spielen Vereine aus Österreich und Ungarn und eine slowenische Mannschaft ist dabei. In der DEBL spiele ich aber bei Villach. Und die IWHL ist die International Women's Hockey League. Das ist sozusagen so eine Art slowenische Liga. Da spielen drei slowenische Mannschaften, eine kroatische Mannschaft und eben wir mit Villach mit. Ja.
Du hast da schon eine perfekte Steilvorlage geliefert für etwas, das mich dieser Tage erreicht hat. Also ich nehme mit einem guten Eishockey-Bekannten hin und her geschrieben habe, dass also einerseits mal was Zahlen, Daten, Faktenmaterial zur EWHL anbelangt, was auch deine Zahlen, die Messbarmachung von Eishockey-Leistungen anbelangt, betrifft. Und ihm dann eben gesagt, Elena Dauböck wird dem Podcast die Aufwartung machen. Und er hat gesagt, ja, weißt du was, ich habe Fragen. Und würde meinen, wir hören doch einfach mal rein bei den Fragen, die niemand geringerer als Armin Biedermann, seines Zeichens Stat-Guru von Elite Prospects, eingereicht hat. Wir hören mal ganz kurz rein und dann plaudern wir über seine Fragen.
Hallo Lena, hallo Martin. Gratulation an euch beide vorweg. Einmal Martin, dir für einen großartigen Podcast und Lena, dir zu einer bisher großartigen Saison. Halbfinaleinzug in der EWHL, bis dato eine bemerkenswerte Saison in der DPL und in der WHL. Also ohne etwas jinxen zu wollen, aber es sieht in beiden Ligen sehr gut aus mit den Titelchancen, würde ich meinen. Mir ist es bereits in der letzten Saison aufgefallen, dass du in der DEPL weiterhin in Kärnten spielst, in der EWHL aber schon die zweite Saison in Folge in der Steiermark, also Volksjahr in Neuberg, Heuer in Graz. Wie bringst du die Reisen, Trainings und die Spiele eigentlich unter einen Hut, weil es doch zeitlich kein kleiner Aufwand ist? Und die zweite Frage, die sich bei mir naturgemäß bei den Stats aufdrängt, wie sie auch das durch sie? Also beim Punkteschnitt von fast 4 Punkten pro Spiel muss ich das ja eigentlich fast aufdrängen, oder?
Können die Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich nicht sehen, dass am Ende die Mundwinkel dann noch ziemlich nach oben gegangen sind. Da kommen wir dann auch gleich dazu. Und ja, bei Punkteschnitt von 3,6 irgendwas pro Partie darfst du auch ruhig, glaube ich, stolz auf deine Leistungen sein. Aber lass uns erstmal zum mutmaßlich entbehrungsreichen Punkt kommen. Einerseits die Entscheidung, Eishockey auf höchstem Niveau in der Steiermark spielen zu wollen, aber trotzdem auch weiterhin in Villach mit den Lady Hawks aufs Eis zu gehen. Wie entbehrungsreich ist der Trainingsspielaufwand tatsächlich und inwieweit lässt sich das tatsächlich noch mit dem Hauch eines Privatlebens kombinieren?
Ja, ich habe mich letztes Jahr dafür entschieden, dass ich in der EWHL in Kapfenberg spielen werde, also bei den Neuberg Highlanders, weil es für mich einfach in Kärnten nicht mehr gepasst hat. Und Das war mein Matura-Jahr. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, war wirklich sehr, sehr schwer. Es ist dann so ausgemacht worden, dass ich nur für freitags für das Training nach Kapfenberg fahren muss und dann Samstag, Sonntag eben die Spiele in Kapfenberg spiele. Deswegen ist sich das noch irgendwie ausgegangen. Nur dieses Jahr ist es so, dass wir eigentlich, also Großteil der Saison von Donnerstags bis Sonntag in Graz sind. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch Schule gehen würde, hätte ich keine Ahnung, wie das unter einen Hut kriegen wird. Nur durch das Studieren ist es eigentlich so, dass ich viel flexibler bin, weil man sich eben seinen Stundenplan selbst zusammenstellen kann. Und ja, ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war, die Saison. Und ja, aus dem Grund funktioniert es irgendwie. Aber jetzt speziell in der Playoff-Zeit habe ich gemerkt, dass es echt sehr viel ist, in drei Ligen zu spielen. Vor allem, wenn man in drei Ligen eigentlich erfolgreich ist und in alle drei Ligen in die Playoffs kommt. Und ja, in den letzten 3 Wochen waren es 4 bis 5 Spiele pro Woche. Und es war wirklich eine harte Zeit, beziehungsweise ist es noch immer. Und ja, das ist schwer, aber möglich, wenn man es mag.
Wie sehr freust du dich auf die Eröffnung des Chorheimtunnels, wenn dann Villach Graz auf einmal per Distanz und Geschwindigkeit der Überbrückung doch deutlich näher aneinander rückt?
Ja, wenn es dann mal dazu kommen sollte, freue ich mich natürlich sehr. Es wird einfach so weniger Zeit draufgehen und das mit dem Auto hin und her fahren wird wegfallen und das wäre sehr erleichternd, ja.
Wer weiß, ob du dann überhaupt noch in heimischen Gefilden unterwegs bist oder ob vielleicht dann auch der Ruf des Auslandes dich ereilt. Möchte aber, bevor wir dann auch dort drüber sprechen und noch ein paar andere Themen, auf deine persönlichen Leistungen kommen. Also in der DEBL zertrümmerst du die Opposition teilweise, auch in der IWHL hast du in zumindest den zwei Spielen, die statstechnisch erfasst sind, mal locker flockig 16 Punkte, gleichmäßig verteilt übrigens auf 8 Tore und 8 Assists aus dem Eishockey-Handschuh geschüttelt. Auch in der EWHL hast du dich zur Topscorerin bei den Huskies entwickelt, bist dort auch eben an der Spitze des Teams. Wie leicht geht dir vor allem in der DEBL und auch in der IWHL Eishockey gerade von der Hand? Oder täuschen diese Zahlen und ist es gar nicht so leicht?
Ich muss sagen, es ist schon wesentlich leichter als in der EWHL. Das Niveau ist halt einfach etwas schlechter, würde ich sagen. Aber es kommt halt auch immer auf die Mitspieler drauf an. Wir haben Alettin bei Villach, die verstärkt uns dieses Jahr. Und mit der hat es einfach gepunkt, würde ich sagen. Wenn sie ein Tor schießt, passt meistens ich. Wenn ich ein Tor schieße, passt meistens sie. Wir haben da einfach einen Weg gefunden, dass es funktioniert und das macht das Spielen halt auch viel einfacher und ja, zum Glück funktioniert es einfach.
Liga Milione soll auch ruhig genannt werden. Das ist die lettische Stürmerin, die von dir profitiert, beziehungsweise von der auch du profitierst. Kleiner Spoiler Alert, ihre Zahlen oder zumindest ihre Punktausbeute ist noch ein klein wenig besser als bei dir ohnehin schon. Aber jetzt bist du in diesen drei Bewerben aktiv. Überall Playoffs, überall auch Druck und dann aber trotzdem auf leicht unterschiedlichen Niveaus, wenn du jetzt irgendwie so diesen Leistungs- oder Niveausprung zum Beispiel von DEBL auf EWHL beschreiben müsstest und dann vielleicht auch, nachdem du gegen das absolute Top-Team am vergangenen Wochenende mit Budapest spielen musstest, wie würdest du versuchen, diese Unterschiede menschenbegrifflich zu machen, die sich vielleicht nicht ganz so intensiv mit Frauen-Eishockey beschäftigen, wie würdest du versuchen, das in Worte zu fassen?
Also für mich ist es so, die Debel ist eher für den Spaß da. Da geht es einfach darum, dass du mit deinen Freundinnen Eishockey spielst, dass du weiterkommst und dass du ja im Endeffekt eigentlich die Goldene holen willst. Und in der EBHL ist es wirklich so, dass es schon sehr nahe eigentlich ans Nationalteam-Niveau geht. Und da ist einfach wirklich ein Ernst hinter der Sache. Das ist professionell, da muss ein Fokus her. Und ja, das ist einfach eigentlich, Debel ist Spaß und EBHL ist der Ernst. Und ja, ich sage eigentlich das Wichtigere, definitiv. Und man will natürlich in Bahn liegen, abliefern. Wichtiger ist aber, ohne darüber nachzudenken, die EBHL.
Das ist insofern eine spannende Liga, als dass es natürlich auch wie die Winter Day Ice Hockey League eine multinationale Liga ist, die nicht so häufig, aber dann doch auch immer wieder ihr Gesicht auch verändert. Jetzt gibt es mit den Graz Huskies eben den neuen Player in der EWHL. Wie wurdest du dorthin rekrutiert oder was hat dich dazu bewogen, auch zu den Huskies zu gehen? Was ist so? Und Axel Schachnofer hat es ein klein wenig auch schon angedeutet, aber was ist so die Vision, die dir auch mitgegeben worden ist für dieses Projekt Graz Huskies und wie man sich dann auch in der EWHL über die nächsten Jahre und möglicherweise auch Jahrzehnte positionieren will?
Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass ich zu Graz gegangen bin, weil es einfach von der Distanz her viel kürzer ist, als nach Kapfenberg zu fahren. Aber wo ich dann mitgekriegt habe, dass eigentlich das in Graz ziemlich groß aufgezogen wird und uns sehr viel zur Verfügung gestellt wird und wir sehr viele Möglichkeiten dadurch haben, war das halt aus dem Grund sehr attraktiv, halt hinzugehen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, die Entscheidung getroffen zu haben. Und ja, man kann überhaupt nichts bemängeln. Und ich bin sehr dankbar, dass der Verein mich so aufgenommen hat. Und ja, das passt sehr gut dort.
Die Frage nämlich auch mit einem Hintergedanken gestellt, nämlich weil es einfach schwierig ist, Frauen-Eishockey in Österreich zu unterhalten. Ich erinnere mich an die Spendenaufrufe, die SKN Sabre St. Pölten gerade dieses Jahr auch wieder gestartet haben, weil halt einfach Geld fehlt. Jetzt gibt es offenbar motivierte Menschen, die hinter dem, oder wie es Axel Schachenhofner bezeichnet hat, die ambitionierten oder positiven Workaholics, die sich dem Ganzen widmen. Also es braucht auch positiv Verrückte im besten Sinne aller Sinne, dass sowas entstehen kann. Aber mit wie viel, vielleicht ist Sorge das falsche Wort, aber wie blickst du auf Entwicklungen rundherum und Schwierigkeiten, die es bei diversen Organisationen gibt, auch weiterhin Frauen-Eishockey-Sport anbieten zu können?
Ja, dass das Geld schon immer ein Problem war, speziell im Frauen-Eishockey, ist leider nichts Neues. Die meisten Vereine leben eigentlich von Saison zu Saison. Sie schauen am Anfang von der Saison, dass sie irgendwie die Saison überbrücken. Und ja, darüber nachzudenken ist eigentlich sehr traurig. Und ja, in Graz haben wir zum Glück die möglichen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt kriegt. Wie es da genau ausschaut, weiß ich nicht. Ich bin sehr froh, dass uns das Management eigentlich mit diesen ganzen Problemen, die es wahrscheinlich gibt, außen vor lässt und uns mit denen eigentlich sehr wenig Druck macht, beziehungsweise mit denen, dass sie das sehr wenig auf uns, wie soll ich sagen, ja, dass sie uns mit denen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Das ist total okay. Das ist, wärst nicht die, bist definitiv nicht die Erste und wärst auch nicht die Letzte, der manchmal der Faden verloren geht. Ich kenne das tatsächlich nur zu gut. Dass es in Graz passiert, finde ich sehr positiv und möchte mit dir dann tatsächlich auch über ein paar weitere Entwicklungen oder überfällige Entwicklungen auch im österreichischen Frauen-Eishockey-Sport reden und da kannst du als jemand, der wahrscheinlich an der Quelle der Informationen sitzt oder zumindest näher an der Quelle der Informationen sitzt, sicher besser darüber urteilen. In Villach hört man seit Ewigkeiten, es soll irgendwann eine zweite Eisfläche geben. Jetzt ist Villach eine der Eishockey-Städte, die dringend eine zweite Eisfläche benötigen würde. Nicht nur für den Männer-Eishockey-Sport, nicht nur für den Nachwuchs, nicht nur für die Hobbymannschaften, sondern eben auch für die Frauen. Und dann hört man seit geraumer Zeit, es soll ein Frauen-Eishockey-Leistungszentrum in Villach entstehen. Die Fläche hinter der Stadthalle ist ebenfalls seit geraumer Zeit freigeräumt, aber gefühlt passiert noch nichts, aktuell nichts. Was ist, soweit du das mitbekommen hast, der Status quo dieses Frauen-Eishockey-Leistungssportzentrums? Wann passiert da in dieser Hinsicht endlich was?
Ich bin ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Es heißt, kommt mir vor, jedes Monat was anders. Einmal wird es genehmigt, dann passt doch wieder irgendwas nicht, dann gibt es dort keine Genehmigung. Jeder sagt was anderes und ja, also wann da mal was zustande kommen wird, ist wahrscheinlich dann, wenn die Choralmbahn fertig gebaut werden wird. Aber ja, also.
Da gibt es zumindest ein absehbares Ende, aber dann sind wir schon mal zwei, die weiterhin nicht durch dieses Dickicht blicken. Was jetzt Stand der Dinge ist und was tatsächlich passieren wird, ist halt bitter, dieses weitere Warten dann auch auf Spitzensportförderung, die dringend überfällig wäre, auch hinsichtlich des Nationalteams. Und da kommen wir dann auch in Kürze dazu. Einfach, weil diese Liga gerade für so viel Furore sorgt. Wie neidvoll blickst du zum Beispiel, blicken vielleicht auch deine Teamkolleginnen, egal ob jetzt in der DEBL oder auch in der EWHL, auf das, was gerade in der PWHL passiert?
Ja, das ist natürlich unglaublich. Das ist der Traum von jedem jungen Mädchen, das Eishockey anfangen zum Spülen. Und man ist natürlich sehr, sehr neidisch, dass das jetzt erst eigentlich passiert und nicht schon vor 20 Jahren passiert ist. Aber es ist wenigstens einmal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und man kann nur stolz sein, dass das jetzt in die Welt gerufen worden ist, weil das ist der Anfang und jetzt kannst du noch bergauf gehen.
Jetzt gibt's mehrere Trailblazer im österreichischen Eishockey und Frauen, die auch vorangegangen sind. Janine Weber wahrscheinlich als der erste Export, der in Nordamerika für Furore gesorgt hat. Mittlerweile Theresa Schafzahl für das PWHL-Team in Boston, die noch dazu auch am College alles zerschossen hat. Antonia Matzka, die am College war, und vergesst sicher ganz, ganz viele und verwendet tatsächlich nur die Frauen, die mir ganz schnell in den Sinn kommen. Anna Meixner als immer noch amtierende, wertvollste Spielerin in der schwedischen Damen-Eishockey-Liga und eines der Aushängeschilder auch von Brynäs. Jetzt bist du in einem perfekten Alter, wo man Sprünge ins Ausland auch wagen könnte. Ist das etwas, das bei dir im Hinterkopf ist, mit dem du kokettierst, oder ist es erstmal in der EWHL sich nicht nur ankommen, sondern auch so einspielen, dass man dann nach ein, zwei Jahren über so einen Schritt nachdenken könnte?
Wirklich drüber nachgedacht habe ich noch nicht.
Das ist der Denkanstoß hier.
Ich will jetzt eigentlich zuerst mal mein Studium fertig machen, dass ich mal was Fixes habe im Leben. Und dann wäre möglicherweise Schweden sehr interessant. Nach Amerika hat es mir aber noch nie so wirklich gezogen und da besteht das Interesse auch nicht wirklich. Aber Schweden wäre sehr verlockend, würde ich sagen.
Wie hat sich das verändert, als du mit dem Eishockeysport begonnen hast und wenn du vielleicht jetzt mit deutlich jüngeren Spielerinnen auch sprichst, gab es damals schon in dieser Vielzahl Frauen, zu denen man aufschauen konnte, österreichische Exporte, zu denen man aufschauen konnte, oder ist das in der Tat erst in den letzten Jahren, unter anderem mit den von mir genannten Frauen gekommen, dass es eben diese, muss mich wiederholen, Trailblazerinnen gibt, die im Ausland für Furore sorgen?
Natürlich hat es immer welche gegeben, zu denen man aufschaut, aber dass das jetzt so international eigentlich aufgezogen wird, dass so viele ins Ausland gehen und dort auch wirklich erfolgreich sind, kommt mir vor, ist es erst in den letzten, würde ich sagen, 10 Jahren so entstanden. Aber ich glaube, das hat halt auch sehr viel damit zu tun, dass es erst seit wenigen Jahren wirklich solche Möglichkeiten und Optionen für Frauen halt gibt, dass sie auf so ein Niveau wirklich spielen können.
Und das Tolle daran ist, dass letztlich auch das österreichische Nationalteam davon profitieren wird. Du warst schon im Februar im Teamcamp mit dabei in Zell am See. Der Kader dort schon gespickt gewesen mit dem Who is Who, was das österreichische Frauen-Eishockey eben auch hergibt. Theresa Schaffzahl noch nicht mit dabei, aber die PWHL würde sie, das hat sie zumindest vor einigen Monaten hier bei Winter the Hockey O'Clock auch angesprochen, freistellen für dieses Turnier, auf das sich nicht nur Österreichs Eishockey interessierte Frauen, sondern hoffentlich auch Österreichs Eishockey interessierte Männer freuen. Die WM der Division 1B in Klagenfurt von 21. bis 27. April. Ganz großes Highlight mit der Möglichkeit, bei einer Heim-WM dann auch möglicherweise den Aufstieg zu schaffen, will da noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wo rangiert dieses Turnier gerade auf deinem Radar? Ist es voll im Fokus oder versuchst du dich noch auf näherliegende Aufgaben zu konzentrieren und diese Riesensache noch nicht ganz an dich ranzulassen?
Naja, die WM ist eigentlich das, wofür man die ganze Saison wirklich so fest arbeitet. Klar sind jetzt noch 1,5 Wochen, dass die Saison läuft und man will halt überall so gut wie mögliche Resultate erzielen. Nur die WM ist natürlich immer im Hinterkopf und ich glaube, wir freuen uns alle auch schon extrem drauf. Und eine Heim-WM ist natürlich noch einmal spezieller, weil man einfach vor dem eigenen Publikum spielt, hoffentlich. Und ja, es wird eine sehr schwere Aufgabe, weil mit den Absteigern Ungarn und Frankreich aus der Top Division haben wir wieder sehr, sehr, sehr starke Gegner. Aber ich glaube, dass das dieses Jahr wirklich gut ausschauen könnte, weil letztes Jahr sind wir Dritter geworden, die ersten zwei steigen auf. Das heißt, es hat nur ein Platz gefehlt und ich glaube, dass wir das dieses Jahr wirklich schaffen könnten.
Spricht auch jemand, der schon seit mehreren Jahren Teil des Nationalteams ist. Und jetzt ist mir schon klar, dass jede WM was ganz Eigenes ist und das schwer miteinander zu vergleichen ist. Aber da waren Resultate schon bei der letzten Weltmeisterschaft mit dabei, die auch im internationalen Frauen-Eishockey-Sport die Augenbrauen hochgehen lassen haben. Oh, da schau her, Österreich. Und es hat dann eben nur der eine Platz gefehlt. Und du als diejenige oder du als jemand, der mit dabei war, was waren so im Debrief, im Nachgang Schlüsse aus der letzten WM. Was sind Erfahrungen, die bei kommenden nützlich sein könnten? Und ich weiß schon, Druck bei der Heim-WM auch nochmal ein ganz anderer. Aber was sind Dinge, die diesem Team und der Kern der Mannschaft ist ja weitestgehend derselbe, nützlich, hilfreich sein könnten, wenn es dann in Klagenfurt ans Eingemachte geht?
Ich glaube, das Wichtigste bzw. das Beste in unserer Mannschaft ist, dass wir ein Team sind, das miteinander befreundet ist. Wir harmonieren einfach sehr, sehr gut. Wir sind ein sehr junges Team und ein sehr ehrgeiziges Team. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig für die WM sein wird, dass wir zusammenhalten und das gemeinsam erreichen wollen. Und ja.
Es ist spannend, wenn man sich den Schedule ansieht und die IIHF denkt sich wahrscheinlich öfter als nicht tatsächlich auch was bei der Spielplangestaltung. Und das letzte Spiel des Turniers wird für Österreich am 27. April, das ist ein Samstag, am Abend gegen die Niederlande stattfinden. Zoë Babier habe ich schon angesprochen. Bieke van Nes, die Schwester von Guus van Nes, aktuell bei den Pioneers Vorarlberg. In Diensten sind so ein paar der Aushängeschilder der Holländerinnen. Ist das reiner Zufall, dass dieses Spiel ausgerechnet das letzte Österreichs ist, oder dürfte sich die IIHF da schon was gedacht haben, dass zwei Co-Favoriten im letzten Spiel aufeinandertreffen?
Ja, es ist so, die Niederlande ist, würde ich sagen, unser Angstgegner. Ein Spiel geht immer für die aus, dann wieder für uns. Es ist immer abwechselnd und man kann davor nicht sagen, wer das Spiel jetzt gewinnen wird. Und deswegen glaube ich, dass das ein sehr spannendes Spiel wird, so wie jede WM. Und in jedem Vorbereitungsspiel gegen die. Und ja, ich weiß nicht, ob sie sich dabei was gedacht haben, aber ein gutes Spiel wird es auf jeden Fall.
Kann allen da draußen nur an die Hand geben, seht euch, wenn ihr im Großraum Kärnten zu Hause sein solltet, in jedem Fall Spiele der Weltmeisterschaft an. Ich habe mir jetzt schon ein Ticket gegönnt für das letzte Gruppenspiel, natürlich in freudiger Erwartung, nicht nur eines tollen Eishockey-Festes, sondern vielleicht auch, und ja, ich will es nicht jinxen, einer kleinen, aber feinen Aufstiegsparty. 27.04. wäre das letzte Spiel. Ab 21.04. steht die Heidi Horten Arena in Klagenfurt ganz im Zeichen des Frauen-Eishockeysports. Das mal einerseits, aber eben auch etwas, das noch 1,5 Monate entfernt ist. Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, was den Frauen-Eishockeysport anbelangt im Allgemeinen und was dich anbelangt im Speziellen, wo kann man Lena Dauböck die nächsten Wochen dennoch stürmen sehen?
Wir spielen am Mittwoch in Graz das Halbfinale in der ÖSM gegen Kapfenberg. Am Samstag und na, am Freitag spielen wir daheim in Graz gegen MAK Budapest. Am Samstag auswärts in Budapest. Am Sonntag spielen wir zu Hause in Villach mit der Debel gegen eine Mannschaft aus Ungarn. Und ja, die Wochen drauf ist es hoffentlich Finale von der ÖSM, wo wir entweder gegen St. Pölten oder gegen die Lakers Kärnten spielen werden.
Ich glaube, es gibt keine Ausreden mehr, sich nicht Frauen-Eishockey-Sport zu Gemüte zu führen. Diese Konversation erscheint wie immer am Mittwoch, heute Abend dann schon Eishockey in Graz, Freitag Frauen-Eishockey in Graz, Sonntag Frauen-Eishockey in Villach. Bitte auf die jeweils einschlägigen Websites gehen für die genauen Terminisierungen. Hoffe, dass sich ein paar Menschen auch in die Hallen verlieren. Verdient hätten es sich die Mannschaften allemal und wenn das nicht hilft, dann war es sicherlich deine Expertise und dein Erklären, kann man vorstellen, dass es nach dieser Konversation ein paar mehr Lena Dauböck-Fans geben wird. Vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, dass du das in deinen übervollen Terminkalender auch noch quetschen konntest. Es geht natürlich, wie sollte es auch anders sein, in Kürze für dich zum Training. Ich wünsche dir alles. Nur denke ich Gute für die anstehenden Aufgaben und freue mich dann auch, wenn wir uns spätestens bei der Eishockey-Weltmeisterschaft dann persönlich treffen dürfen.
Danke.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Leistung, ein Double Leistung. Oh, ist gut.